Na, gefällt dir dieser Jingle? Falls ja, wirst du jetzt den Mann kennenlernen, der diesen Jingle komponiert hat, denn mit dem nehme ich heute die Folge 16 auf des Immer-Sommer-Podcasts. Los geht's! Stefan, hallöchen!
Moin, moin!
Na? Das habe ich dir nicht gesagt, dass ich dich als den großen Komponisten ansagen könnte.
Das war jetzt eine Überraschung. Ich wollte eigentlich anonym bleiben. Das hatten wir ja so abgesprochen. Ne?
Ja, leider habe ich da den ersten Vertragsbruch begangen. Also herzlich willkommen im Immer-Sommer-Podcast. Es hat tatsächlich 15 Folgen gedauert, bevor ich mal auf die Idee gekommen bin, den Komponisten des Immer-Sommer-Jingles einzuladen. Was uns natürlich alle brennend interessiert ist, wie ist der eigentlich entstanden?
Der Immer-Sommer-Jingle, das war, du bist ja auf mich zugekommen, so über die Entfernung, da war ja schon Corona, glaube ich, und dann war so, ach, kannst du mir da nicht irgendwie was helfen und so, weil ich so ein bisschen Sounddesign mache auch, und dann haben wir uns hingesetzt und habe ich, glaube ich, was gemacht, was mehr so nach Kindergottesdienstprogramm geklungen hat.
Ah, ich war so gespannt, ob du es erzählst oder nicht, aber warte, das müssen wir ganz kurz, wir müssen uns Zeit nehmen. Du hast was gebastelt, ich hatte dir ein paar Vorgaben gegeben, ich habe gesagt, mach das doch mal so, also in eurer Musikersprache heißt das Reference Tracks, und dann hast du gesagt, ja, okay, ich weiß jetzt, in welche Richtung es geht, und dann hast du mir das vorgespielt und dann habe ich gedacht, nee, das hört sich so ein bisschen an wie Musik für so eine Kindershow oder so.
Genau,
fand ich nicht. Und dann war ich ganz aufgeregt, ob ich dir das als Feedback geben kann. Was hast du gedacht, als ich das dir gesagt habe mit der Kindershow?
Ich habe gedacht, der hat recht. Also ich habe wirklich gedacht, ja, das ist ja
echt?
Eigentlich, weil ich habe das irgendwie das am Reference Track ja so erarbeitet, wie du es wolltest, aber nachher war das irgendwie so, wie hieß diese Show, wo man sich da so entscheiden musste?
Eins, dann, zwei oder drei.
Genau, und das gepaart mit Wolfpack oder so. Und
ja, genau. Und witzigerweise ist dieses Meisterwerk von dir dann auch tatsächlich in irgendeinem Kinderkontext gelandet, oder?
Nee, das wird jetzt noch beschämender. Das habe ich dann, angeboten, meiner Kirche hier in England und gesagt, ja, Mensch, wenn ihr das brauchen, so würde ich jetzt kostenlos abgeben und dies und das. Und dann waren die so, nee, wir haben schon was.
Ach so, scheiße.
Also wenn ihr das hört und irgendjemand nochmal und ich dann auf euch zukomme, dann werdet ihr die dritte Wahl.
Geil. Ja, auf jeden Fall gab es eine zweite Version und noch mehr Reference-Tracks von mir, und dann bin ich sehr zufrieden mit Immer Sommer an den Start gegangen. Ich liebe diesen Jingle tatsächlich sehr und bin dir ganz dankbar. Und jetzt haben wir auch schon so ein bisschen verraten, was du eigentlich machst. Du bist Musiker auf vielen verschiedenen Ebenen. Wie kann man das sagen? Also ich habe mir aufgeschrieben, du bist eigentlich Musiker, der das wirklich auf unterschiedlichen Ebenen auslebt, aber hauptberuflich kann man sagen Musiklehrer?
Ja, also das ist genau richtig. Bis vor 2 Wochen war ich das noch und bin jetzt wieder so ein bisschen, arbeite jetzt wieder mit Flüchtlingen, aber habe die letzten 3,5 Jahre hier in England hauptberuflich eigentlich nur von Musik gelebt, unterrichtet an so einem christlichen College, wo man auch seinen Bachelor, Master machen kann und so. Also ja, eigentlich ganz spannend so, weil mein Werdegang war jetzt eher nicht so auf Musik ausgerichtet, dass ich das mal hauptberuflich mache, sondern eher so soziale Arbeit und das alles.
Ja. Genau. Ach so, okay, hast du das studiert, soziale Arbeit?
Genau, ich habe in Neubrandenburg, im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern, da wo ich auch herkomme, hört man vielleicht an meinen Akzent.
Schöne Grüße an Erik.
Schöne Grüße an Erik.
Ja, du redest nicht so Englisch irgendwie, nicht so British. Ja.
Ja, da komme ich her und da habe ich soziale Arbeit studiert, Bachelor und dann Master in Beratung, und macht mir total Spaß, auch so mit Leuten zu arbeiten, Menschen zu helfen. Ich habe Flüchtlingsarbeit gemacht und wie gesagt, mache das jetzt auch wieder. Mhm. Und da war irgendwie trotzdem so die Leidenschaft auch für Musik immer da. Ne? Also ich hatte so einen Moment in meinem Masterstudiengang, da hat meine Professorin in irgendeinem Beratungsgespräch oder Kontext zu mir gesagt, du musst wissen, ob du damit leben, das nicht erleben kannst, das nicht probiert zu haben. Also als Musiker zu arbeiten. Oder ob du halt, ob das okay ist für dich, in Anführungsstrichen nur soziale Arbeit zu machen, oder ob du es irgendwann mal mit 40, 50 dann rauskommt, ja, ich hätte ja und ich. Und da habe ich es einfach probiert nach meinem Master, bin hier nach England gezogen, habe hier ein Jahr studiert und dann letztendlich da, wo ich dann auch studiert habe, die Schule heißt Nexus, dann auch angefangen zu arbeiten und ja, tolle Erfahrung, wirklich.
Okay, das ist auch der Grund, warum du jetzt immer noch in England bist, sozusagen.
Ja, genau.
Und auch so ein bisschen das Spannende an deinem Leben, weil ich wirklich sagen kann, dass ich einen internationalen Komponisten gefragt habe, den immer Sommerjingle quasi für mich fertig zu machen. Genau. Aber bei dir, du hast es auch gerade schon gesagt, es mischt sich ja einiges. Also es ist eine christliche Schule, das heißt, wir kennen uns auch aus dem kirchlichen Kontext, so kann man es mal ganz grob sagen.
Genau.
Ich habe auch überlegt, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben, und ich glaube, es war ein gemeinsames Festival, also beziehungsweise ein Festival, wo wir gemeinsam waren, und ich habe glaube ich, so zum allerersten Mal was ganz Großes moderiert, und du hast da in einer Band gespielt, aber auch noch mit ganz internationalen Leuten, weil du warst auch mal in Estland für eine Zeit, ne?
Genau, ja. Yeah. Also ich bin im Alter von 15 Jahren, bin dann gleich 16 geworden, also ziemlich jung.
Krass. Ich bin im September aus. Nachdem ich 15 war, auch 16 geworden. Ach krass,
ja. Logisch, ne? Ja, das war ganz spannend. Also wir hatten so eine Gruppe aus Estland bei uns in der Gemeinde, die sind einfach ganz spontan mal vorbeigekommen, weil meine Schwester da auch ein Auslandsjahr gehabt hat, und dann, die brauchten irgendwie ein Nachtquartier bei uns in der Gemeinde. Und dann haben wir uns irgendwie richtig gut verstanden. Dann habe ich zu meinem Vater gesagt, ich würde gerne nach Estland gehen, Austauschschuljahr machen. Das war irgendwie Mitte September, wo das Schuljahr schon gestartet hat. Und dann meinte der so, mein Papa so, gut, wir probieren das einfach mal, haben dann eine deutsche Schule da angeschrieben, deutsch-estnische Schule. Die haben innerhalb von einem Tag, mir einen Platz beschafft. Zwei, drei Tage später hatte ich dann eine Gastfamilie, und dann wollte ich mit einem Schiff darüber, und das Schiff wurde dann kurzfristig verkauft nach New Orleans zu den Opfern vom Hurricane Katrina, und da sollte dann irgendwie ein Hospital oder eine Bibliothek eingerichtet werden. Genau. Mhm. Und dann musste ich da hinfliegen, und das war ganz, ganz spannend, so als 15, 16-Jähriger. Und aber in Estland habe ich viel über so Musik und leidenschaftlich Musik machen generell, aber auch leidenschaftlich Musik für Gott machen gelernt, und das war prägend, auf jeden Fall, ja.
Alright. Okay, was gibt es sonst noch über dich, was wir wissen sollten? Also du bist leidenschaftlicher Musiker, was spielst du alles?
Ich spiele größtenteils Keyboards, also auf einem professionellen Level würde ich sagen, nur Keyboards, und dann so nebenbei vielleicht für mich selber oder eine kleinere Gruppe mal Akustikgitarre oder so. Ja. Aber das ist halt das Problem, sobald man dann Leute kennt, die das richtig, richtig gut machen, dann hält man ja auch so ein bisschen hinterm Berg manchmal, ne? Mit den eigenen Fähigkeiten. Also ja, Keys.
Ja. Yeah. Alright. Alright. Vielleicht sag ich das heute öfters mal. Habe ich auch noch nie gesagt. Sonst mache ich immer.
Heute darfst du. Sonst
heute mache ich. Alright. Und als Musiklehrer, einfach nur damit wir so eine Vorstellung haben. Was genau war da dein Job? Also was hast du da gelehrt?
Ja, also jeder, der so christlicher Musikkontext, der sich so einen Kontext vorstellt, der denkt ja meistens so an Hillsong oder Bethel, zu Recht. Die machen ja auch wirklich irgendwie sehr gute Programme so für Worship-Leiter und so. Aber die Schule, wo ich gearbeitet habe, hat halt so die ganzen geilen musikalischen Sachen auch so drin gehabt. Also von Stevie Wonder bis, was weiß ich, neuere Pop-Sachen, bisschen Jazz, bisschen Blues, alles Mögliche. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie die Schallwerkstatt, die es ja auch in Deutschland gibt. Ich glaube, die pausieren gerade mit ihrem Programm, aber so ähnlich halt, ne? Also wer Schallwerkstatt kennt, sowas Ähnliches. Und da habe ich dann quasi, ich war da Teilzeit angestellt und habe dann quasi drei Tage die Woche so Leute, wie gesagt, auf Bachelor-Niveau unterrichtet und halt so, weiß ich, Klavierübungen beigebracht und alle möglichen Synths durchgegangen und so halt auch irgendwie ein bisschen das dann auf Worship angepasst, aber der Hauptfokus war nie, dass wir den Leuten jetzt beibringen, wie die halt Worship-Musik zu spielen haben sollen, sondern halt so viel breitere Ausbildung. Ja. Vielleicht so ein bisschen wie die Deutsche Pop-Akademie auch. Ich glaube, so ähnlich ist okay. Das.
Genau. Ja, so ein Bild entsteht auf jeden Fall. In diesem Ganzen haben wir uns kennengelernt und deswegen habe ich dich eingeladen, weil du hattest es gerade auch schon gesagt, für dich gab es immer auch so eine, wie kann man das sagen, Zuspitzung, oder du hast auf jeden Fall immer auch viel mit christlicher Musik zu tun gehabt, und das wiederum haben andere Leute mitbekommen und haben dich und unterschiedliche Musiker und Musikerinnen dann tatsächlich engagiert für Festivals, um da wir sagen mal, Worship zu machen. Das ist auch der Titel der Folge, einfach Worship, weil ich gedacht habe, irgendwann will ich mal mit jemandem drüber sprechen. Es ist irgendwie so ein Riesenthema, und gleichzeitig merke ich, dass es mich tatsächlich auch aktuell nochmal irgendwie beschäftigt. Ich als Pastor, der angestellt ist für junge Gemeinde, und merke, ich bin jetzt zehneinhalb oder so Pastor für junge Gemeinde, habe mit vielen jungen Menschen zu tun, und es verändert sich tatsächlich irgendwie auch ein bisschen, also was Worship ist. Ich habe das selber auch in meiner Jugendzeit erlebt. Und es gibt bei dir einen coolen Faktor, finde ich, weil immer wenn du in Germany bist, dann bist du ein gern gesehener Gast in meinem bescheidenen Haus, und dann haben wir immer so gemeinsames Frühstück, was ausartet in mega große, lange Diskussionen, und ich habe gedacht, Stefan, irgendwann wirst du eh bei mir mal im Podcast sitzen, aber dass es Worship sein wird, wusste ich noch nicht so genau. Trotzdem will ich mit dir tatsächlich gerne mal drüber sprechen, weil du da eben auch mit deinen eigenen Erfahrungen dran gegangen bist.
Ja, genau. Auf jeden Fall.
Und Musik ist ja auch in Kirche total wichtig und ein Element, wo sich irgendwie alle einig sind, dass es ohne Musik irgendwie nicht geht. So, ne? Also würde man Leute fragen, was ist Gottesdienst und so weiter und so fort, würden sie sagen, naja, auf jeden Fall gehört es dazu, dass man zusammen singt. Ich habe ein ganz cooles Zitat von Augustinus, also einem Kirchenvater, gefunden. Der hat gesagt, wer singt, betet doppelt. Und das fand ich irgendwie mal eine ganz andere und coole Definition von Worship, weil Worship eigentlich den Anspruch hat, mehr als Musik zu sein. Und da würde ich voll gern mit dir mal starten bei diesem Gedanken. Ach, by the way, was trinkst denn du eigentlich? Was ist dein Lieblingsgetränk im Sommer?
Oh, mein Lieblingsgetränk im Sommer ist eigentlich so, wir haben ja bei uns im Norden so Lübser, das ist ja so eine Biersorte, kennen vielleicht nicht viele. Und davon gibt es so ein Mixbier, so ein Mädchenbier, würde man sagen, bei uns oben.
So eine Mische.
Was mir richtig gut schmeckt, und das ist kein Mädchenbier, das ist Lübser Grapefruit.
Grapefruit, genau. Okay, ja, sehr gut. Ja, also ich habe mir zwei Sachen vorbereitet, und zwar einfach, weil es ist jetzt abends, wir haben jetzt leider kein schönes Frühstück miteinander, das müssen wir uns aber vorstellen, ich habe ein Wässerchen vorbereitet, trinke ich einfach gerne, du hast gesagt, du hast auch ein Wässerchen da stehen, und ich habe einen Rotwein.
Stimmt. So,
und den gönne ich mir jetzt.
Hätte ich das gewusst.
Und du?
Was denn? Ich habe im Kühlschrank unten noch so ein Calvados, das ist so ein französischen Brandy, ne? Aber
okay, ja.
Also den lasse ich da jetzt mal unten.
Wir können gerne, du kannst ihn gerne holen, wenn du möchtest. Dann machen wir einfach einen kurzen Break und steigen gleich direkt wieder ein. Oder wir machen jetzt weiter. Das kannst du entscheiden.
Nee, wir machen weiter, sonst weiß ich nicht, wie meine Antworten nachher noch.
Okay, alles klar. Ich trinke dann den Wein für dich, den Merlot. Okay, also ich war gerade dabei zu sagen, christliche Musik oder Musik ist definitiv ein Oberbegriff, und dann kommt der Begriff Worship, und Worship hat nämlich ein bisschen einen anderen Anspruch. Augustinus sagt, wer singt, betet doppelt, und das finde ich passt ganz gut zu so einer Grunddefinition von Worship, aber jeder definiert es ja vielleicht so ein bisschen anders oder so. Einfach mal der Status quo jetzt. Was würdest du denn sagen, was ist Worship-Musik oder Worship?
Ja, das ist wirklich spannend. Also, weil ich den Eindruck habe, dass so ein Zitat, was du jetzt ja gerade, wie du dich top vorbereitet hast hier auf dem Podcast.
Oh, vielen Dank, ja.
Das ist ja wirklich, das hat ja eine
Tiefe. Sollen wir ins Lagerfeuer gehen?
Wir sind eigentlich durch, ne?
Ja, ich habe mein Kompliment bekommen jetzt. Ja. Nein, also Entschuldigung. Ja, es ist Wir sind bei Was ist Worship?
Ja, also das hat ja so eine Tiefe und das zeigt ja, dass es das nicht erst irgendwie seit 20 Jahren gibt, weil manchmal kommt mir das so vor, dass jetzt heutzutage irgendwie durch diesen englischen Begriff Worship so was Neues entstanden ist irgendwie. Das kann man gar nicht richtig beschreiben, was das ist und wie das ist. Und von daher glaube ich, dass es Worship oder wenn ich mal das deutsche Wort nehme, Lobpreis oder Anbetung, dass es da was richtig Tiefes geht, was in jeder Kultur funktioniert, was in jedem Kontext funktioniert, was es schon vor Jesus gab und auch immer irgendwie geben wird, was es im Himmel gibt, so, ne? Also dieses im Sinne von zu Gott singen und ja, irgendwie seinen Körper dazu benutzen, also seine Stimme dazu benutzen. Und ich glaube, das ist was man als Mensch nicht irgendwie, was kein Mensch erschaffen hat. Und dann gibt es, glaube ich, auch jetzt noch in dieser Zeit, also aktuell, also fast so dieses Produkt-Worship oder so, ne? Oder ich weiß nicht, Produkt so negativ nennen, aber das, was wir halt in Deutschland so irgendwie rüberbekommen von größtenteils dem amerikanischen, englischsprachigen Raum und in dem ich jetzt ja momentan hier leben darf. Aber das irgendwie manchmal sich so anfühlt wie, ja, das ist so ein Containerbegriff und das ist jetzt Worship und das ist jetzt nicht Worship. So.
Okay,
Das ist jetzt ein bisschen abstrakt vielleicht formuliert, but ich rutsche mal so ins Englische rein.
Ja, verrückt. Lebst du in England?
Ich tue das, ja.
Ach so, okay, ja.
Also ich glaube, wir werden uns dem ja auch ein bisschen nähern in der Folge, darum geht's ja jetzt. Aber das sind für mich irgendwie so diese zwei Sachen. Einmal das ganz große Tiefe zu Gott singen und dann einmal dieses jetzt kulturelle, was jetzt gerade das
so
Ding
Phänomen.
Ist. So ein Phänomen halt irgendwie. Ne?
Ja.
Und ich glaube, man muss beides beschreiben, um halt auch zu verstehen, was jetzt da richtig gut dran ist und was vielleicht jetzt ein bisschen schwierig ist und so. Und das, ja, genau.
Ja, das finde ich schon mal gut und auch interessant, dass du als jemand, der sich tatsächlich viel mit Musik beschäftigt und auch unterschiedliche Situationen, ja, also von dem, was ich jetzt von dir weiß, erlebt hat, wo sowas wie Worship in deinem Leben vorkam oder von dir gefordert wurde, dass du schon mal sagst, ja, aber das ist genau das Ding, es sind unterschiedliche Dinge. Einmal gibt es etwas, was du beschreibst, wo jeder irgendwie sich vielleicht wiederfindet und das hat was mit Gott und Mensch oder Begegnung oder wie auch immer zu tun und das andere ist schon ein Phänomen. Finde ich deswegen interessant, weil es ja irgendwie, also schon ein bisschen komisch ist, dass das irgendwie nicht zusammengehört, ne? Und irgendwie schon. Ich glaube, da kommen wir auch noch zu, weil das, also mich würde auch wirklich interessieren, wo du sagst, da sehe ich so kritische Anteile drin und das finde ich eigentlich das Faszinierende oder das ist auch so die Chance von dem, wie es weitergehen kann, weil mich das tatsächlich sehr beschäftigt. Also das kann ich mal so in den Pott schmeißen für heute. Mich beschäftigt sehr dieser Gedanke, kann es eine Weiterentwicklung geben, weil ich so viele Dinge sehe, da ist es irgendwie, ich glaube, da ist dieses Phänomen auch irgendwie leer. So, ja. Aber okay, wenn wir mal anfangen, so ganz grundsätzlich bei nicht dem Phänomen, sondern was ist Worship so von diesem sehr, sehr universellen, was du so beschrieben hast. Beschreib mal weiter, was heißt denn das für dich? Also was passiert, wenn du sagst, ich erlebe Worship auf dieser Ebene, von dieser Definition her?
Ja, ich glaube, dass ich kann das ja mal von meiner Perspektive, kannst ja eigentlich nur von meiner Perspektive auch sagen. Bei mir hat das eigentlich so damit angefangen, dass ich gemerkt habe, ich habe da irgendwie so eine besondere Verbindung zu Gott und auch anderen Menschen, weil man ja oft auch zusammen singt. Eigentlich als ich in Estland war, ich sage immer Estland, weil die meisten sagen Estland, aber ich sage Estland, die da mal waren, die werden das verstehen. Weil da gab es so ältere Leute in der Kirchgemeinde, wo ich war, und die waren so voll dabei, ne? Also wirklich mit Aufstehen, Hände heben und das war eine Baptistengemeinde und die Baptisten, Freikirchler, sind ja meistens jetzt vielleicht nicht so krass geistlich aktiv wie manche pfingstlerisch charismatischen Gemeinden oder so. Und ja, das hat mich halt total irgendwie bewegt, dass da so ein 80-Jährige, die ihr Leben ja eigentlich größtenteils jetzt irgendwie gelebt haben, aufstehen, Hände heben und so aus vollem Herzen irgendwie was singen. Und das kannte ich vorher nicht so. Okay. Und hab dann
also in deiner Gemeinde, du bist in der Kirche groß geworden und da, wo du groß geworden bist, da gab es so eine Art mit dem Körper in so eine Musik reingehen, also durch eine Körperhaltung gab es nicht sozusagen, ja?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist auch, ich sehe das jetzt mit dem Rückblick gar nicht so negativ, wie ich das damals als 16-Jähriger, der dann zurückkam, gesehen hat, weil ich kam dann damals aus Estland zurück, hatte so meine Erfahrung gemacht mit, ja, mit Gott so auf eine ganz andere Art. Und dann kommt man halt wieder so, ist so ein bisschen grün hinter den Ohren und will den Leuten das halt so erklären, wie das so geht. Yeah. Und dann gab es jemanden bei uns in der Gemeinde, den ich übrigens total schätze, sage jetzt keinen Namen, der hat dann zu mir so direkt auf den Kopf zugesagt, wenn du das erwartest in unserer Gemeinde, dann muss ich dich enttäuschen. Das wird hier nie passieren. So, okay, ne? Also, und das war halt so wirklich so krass irgendwie.
Abgebügelt sozusagen, und, ja.
Also es ist einer meiner Lieblingsleute aus der Gemeinde eigentlich, also immer noch, so, ne? Ja. Aber das war halt so irgendwie so weird. Und da habe ich gedacht, das kann aber irgendwie nicht sein, dass den Leuten aus MacPom, also Mecklenburg-Vorpommern, wird immer gesagt, ja, ihr seid ja eher so ein kühleres Temperament, ihr umarmt euch nicht so wirklich, ihr redet nicht so viel. Das ist ganz normal, dass ihr jetzt in so einer Musikzeit, in einer Lobpreiszeit im Gottesdienst nicht aufsteht und die Hände hebt. Und dann war ich da aber in Estland, da ist dann noch viel kälter, die Leute reden viel weniger, also noch viel verschlossener. Und da war es halt aber irgendwie anders. Da habe ich gedacht, das macht irgendwie nicht Sinn, da muss doch irgendwas sein, was Musik und was Gott mit einem macht, dass man da, dass man irgendwie was zurückgeben will oder aktiv dabei sein will. Ne?
Ja.
Und das ist es, glaube ich, für mich, dass es so Situationen gibt im Leben von jedem Menschen, wo man so glücklich ist, dass man am liebsten irgendwie singen will. Oder dass man so traurig ist, dass man am liebsten irgendwie gesungen bekommt. Also dass man irgendwie so einen Song anmacht oder sowas. Ja. Und vielleicht so mitheult oder mitsingt oder sowas. Und selbst die schlechtesten Sänger werden das wahrscheinlich so im Geheimen irgendwie unterstreichen können, die nie vor Leuten gesungen haben. Aber für einen alleine halt gibt es so Momente, glaube ich, wo man einfach so rausmacht. Und das ist irgendwie was, was man ja in jeder Kultur auch irgendwie hat. Also es gibt ja kaum, ich weiß nicht, ob es eine, muss vielleicht irgendein Forscher fragen, ob es eine Kultur gibt, die nicht singt oder so, ne?
ja, weiß ich auch nicht, aber ja.
Und singen hat ja irgendwie was auch Bewegendes und wir jetzt im Kopf zurück nach Estland für mich, da gab es ja diese singende Revolution, ne? Also damals, als der Kommunismus dann in sich zusammengefallen ist, da haben die in Estland das quasi ja bewirkt durch so Sängerfeste, also da haben sich tausende Leute getroffen, gesungen und quasi diese Revolution herbeigesungen.
Okay.
Und jetzt will ich nicht sagen, dass das alles Lobpreis ist oder so, weil die haben, sind ja vielleicht jetzt gar keine Leute, die zu Gott singen, aber das hat irgendwie so eine Energie und ja, das finde ich beeindruckend und ich glaube, da ist irgendwie was Tiefes und ich kann mich erinnern, so damals, als ich in der so Jungschar, das ist ja so eine Mini-Jugendgruppe, so eine Jugendgruppe ist vielleicht falsch, Kindergruppe, ne? Da haben wir bei uns so ein Camp gehabt und da weiß ich, da waren wir Kanu fahren mit selbstgebauten Kanus, die haben die im Jahr vor uns gebaut und dann kam ein Sturm auf dem See und dann sind alle Leute quasi auseinandergetrieben auf dem Wasser. Und ich war mit irgendeinem, ich weiß gar nicht, wer das ist, könnte ich jetzt nicht sagen, irgendjemand im Boot und es sind Leute auch wirklich gekentert und was weiß ich und jetzt im Nachhinein so als Elfjähriger, das ist natürlich richtig krass so, ne? Das hier so sichere Gemeinde und so, naja. Aber ich erinnere mich, wie ich in dieser Situation in dem Boot irgendwie irgendwelche Lieder von diesem Camp gesungen habe, um mir selber Mut zu machen, ne? Also nicht bewusst, ich habe dann nicht entschieden, okay, ich denke, ich reflektiere jetzt und ich sollte irgendwie doch jetzt mal anfangen zu singen, weil das wäre jetzt gut, sondern halt einfach so ein Impuls. Ne?
Okay.
Kam dann und dann habe ich das einfach gemacht. Ich glaube, dieses Tiefe halt irgendwie, was in jedem drin ist, dass man seine Stimme nicht nur zum Sprechen gebrauchen kann, aber auch zum Singen und das irgendwie zu Gott zu bringen, wenn man dann an ihn glaubt, das finde ich ist was Besonderes und was sehr Verbindendes aus meiner Sicht. Genau.
Okay. Ich kann da total drauf. Ich habe gerade, als du geredet hast, gedacht, jeder kennt ja diese Verbindung, diese besondere Verbindung von Emotionen mit Musik. Zum Beispiel auch viele Leute, wenn Nationalhymnen gesungen werden oder so, ne? Oder so diese Partymomente, ganz einfach, ne? Wenn so der Song gespielt wird, den gerade alle geil finden oder so, und wo man gar nicht so in diesem Denken drin ist, sondern mehr so in diesem Fühlen und auch intuitiv und so. Und natürlich ist es was, wo man tatsächlich wunderbar auch verbinden kann, dass man eigentlich mit seinen religiösen Gefühlen auch irgendwo hinkommt. Und das ist, glaube ich, auch was ich selber, als ich dann irgendwann mit, in Deutschland sagte man dann Lobpreismusik oder Anbetungsmusik konfrontiert wurde.
Ja.
Also konfrontiert wurde, ist so krass. Also als man sie gehört hat, ich gedacht habe, also zum einen ist es tatsächlich etwas, wo eine bestimmte Generation und auch nochmal ein ganz anderer Stil für Menschen die Möglichkeit bietet, tatsächlich mit ihren Gefühlen auch Gott zu erleben und mit den eigenen Gefühlen irgendwie, man könnte es vielleicht auch sagen, vor Gott oder bei Gott oder mit Gott zu sein und so. Und das ist für mich erstmal eins der großen Plus an Worship, dass es tatsächlich diese emotionale Seite von Menschen einfach sehr reinholt. Ich hadere immer so ein bisschen damit, dass man alles, was davor war, als das war emotionslos darstellt. Das stimmt auch nicht so, ne? Also ich weiß auch, dass meine Großeltern oder so, egal ob es jetzt Kirchenlieder oder andere Lieder waren, auch sehr emotional gesungen haben. Aber es kam natürlich irgendwie was mit dazu, nämlich auch das, was du schon gesagt hast, dass man das auch in so Körperhaltungen ausdrückte und so. Und man muss natürlich auch dazu sagen, jetzt mal einfach nur rein informativ historisch, hat es natürlich auch was mit einer kirchlichen Bewegung zu tun. Also so alles, was so charismatisch war oder so, hat das natürlich sehr genutzt. Das hat einfach gepasst so. Und mittlerweile ist es viel breiter. Also es gibt auch mittlerweile Gemeinden, die würden sich nicht als total charismatisch nennen oder so einschätzen. Aber die haben trotzdem etwas, das nennt sich Worship oder Lobpreis oder wie auch immer.
Ja,
so,
ne?
Also ja, da bin ich voll an Bord. Und trotzdem, einfach nur damit wir auch das nochmal hier genannt haben, ist es natürlich auch eine der Kritikpunkte. Also wegen mir müssen wir da nicht lange bleiben, weil ich immer so denke, es ist eigentlich schon oft genannt und durchgekaut so. Aber ja, dieser Fokus auf Emotionen ist auch, wenn er alleine da ist, sozusagen auch irgendwie falsch bis hin zu gefährlich. So, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und das ist das, was so, ich sag jetzt mal, auch von außen und auch als Kritik an dem Ganzen oft genannt wird. Und es ist nicht so, dass ich das nicht für wahr halte, dass ich da nicht so lange dabei bleiben will, aber ich glaube, dass das irgendwie klar ist. Also das müssen wir nicht noch neu bewegen, oder? Also wie siehst du das?
Na, ich hab dazu, glaube ich, einen ganz interessanten Gedanken, weil besonders jetzt als Keyboarder, für die das jetzt nicht so aktuell ist, wie, sag ich mal, moderne Worship-Musik oder so aussieht, ist man ja manchmal derjenige, der irgendwie so eine Klangteppiche da vorbereitet, dass die Leute so irgendwie auch mit ihren Emotionen dann mal rauskommen können oder so, fühlt sich das manchmal an, ne?
Ja.
Das ist was ich inzwischen als was ganz Tolles wahrnehme, aber auch kritisch sehe. Also beides halt, ne?
Okay.
Und ich habe das, was total Bemerkenswertes erlebt in einer Gemeinde, wo ich in England Praktikum gemacht habe für ein Jahr, die heißt Gas Street Church, also Gasstraße Kirche sozusagen.
Ja.
Und die, das ist die Gemeinde von Tim Hughes in Birmingham, derjenige, der Licht dieser Welt geschrieben hat. Ich will dich anbeten.
Ja.
Und die haben was ganz Interessantes in ihren Gottesdienst. Die haben ganz professionelle Musik, also wirklich mega professionell und hohe Qualität, aber die haben oft in ihren Gottesdiensten so eine Pause, wo die Stille machen.
Ja,
also wo die mitten in der Lobpreiszeit, da sagt dann einer von vorne, ich habe das Gefühl, wir sollen jetzt einfach mal hier kurz Stopp machen. Dann hört auch wirklich der Letzte auf zu spielen und es ist komplett still.
Mhm.
Und dann passiert was. Und das kann man eigentlich dann nicht mehr auf die Musik schieben, weil er keine Musik spielt, aber die Leute trotzdem irgendwie berührt sind oder ja, wie auch immer. Und das habe ich als was total Gutes empfunden, weil das war halt auch immer so ein Durchatmen. Mhm. Es geht jetzt nicht ums Programm und schnell, 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 sondern einfach auch Pause machen können. Und ja, dass man quasi, ja, die sagen halt so auf Englisch immer, we don't need to hype up the Holy Spirit. Also wir müssen nicht den Heiligen Geist hochhypen, irgendwas machen, dass der jetzt hier ist, der ist ja schon da.
Yeah.
Und das hat mir komplett die Perspektive, also diese stille Momente haben mir komplett die Perspektive neu eröffnet. Meine kleine Baptistengemeinde in Mecklenburg-Vorpommern ist eine kleine Stadt, so ja wirklich größtenteils ältere Leute mit einem ganz neuen Blickwinkel zu sehen, weil ich da gesehen habe, es geht jetzt überhaupt nicht darum, irgendeine Reihenfolge einzuhalten, irgendwas Besonderes zu machen, damit die Emotionen rauskommen, sondern einfach nur die Leute einzuladen, mit Stille zu arbeiten und die so nehmen, wie die sind. Weil die sind ja in einem ganz anderen Kontext. Also die leben da ja eine ganz andere, die sind in einer ganz anderen Lebenswelt als jemand in der englischen Großstadt. So, ne? Und das halt zu berücksichtigen bei alledem, ist halt dann verantwortungsbewusst und ja, verantwortungsbewusst mit Emotionen umgehen, glaube ich, ist da irgendwie das Stichwort für mich geworden.
Ja, finde ich sehr gut. Ich glaube, genau das ist es auch, weil die Praxis, die kann so unterschiedlich aussehen. Also ob es jetzt Stille ist oder ob es ein, also ich weiß gar nicht, ob die Leute wissen, wenn du von Klangteppich redest, was damit gemeint ist. Im Prinzip geht es darum, dass man, ich glaube, einen Ton für eine längere Zeit drückt oder was heißt das, Akkord, irgendwie eine längere Zeit drückt oder sowas, ne? Um dann tatsächlich irgendwie sowas zu haben wie eine Fülle, die man hört, die jetzt aber keine Melodie ist oder so, ne? So. Ich finde das auch gut, aber ich glaube, das ist tatsächlich der für mich der große Unterschied, wenn ich spüre, dass es jemand einsetzt, der irgendwie ein Gefühl hat für den Raum und die Verantwortung übernehmen kann auch für Gefühle. Ne? Ja. Also weil das ist natürlich, Emotionen sind klar sehr unterschiedlich, aber ich glaube, das ist eben so diese große Kritik schon immer gewesen an Worship-Musik, wenn sie zu pushy ist, also wenn sie zu sehr forciert wird oder wenn man einen Automatismus versucht hervorzurufen.
Ja.
Ne? Also und das ist das, was du sagst von dem Erlebnis in der Kirche, dass man sagt, auf einmal kommt so eine Stille und das passt eigentlich gar nicht dazu, aber es ist eigentlich vielleicht total richtig, finde ich echt sehr, sehr gut, wenn das sich so weiterentwickeln würde, weil das ist eigentlich nur eine musikalische Sache, da sind wir ja noch gar nicht bei Inhalten oder so, wo ich sagen würde, das wertet die Musik ja auch auf, wenn man weiß, dass man mit dieser Musik Macht hat, genauso wie Worte Macht haben oder also die Wirkung, wenn ich irgendwo bin oder nicht bin, das ist ja auch Macht sozusagen. Ne? Also diese Bewusstheit darüber, dass das Macht hat, hat eben eine Verantwortung. So, ne?
Ja, und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Bereich, weil was ich zum Beispiel an mir selber wahrgenommen habe, als ich hierher gezogen bin, ich habe halt irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich muss zu allem erstmal irgendwie gefragt werden und mein Ja finden, so als Deutscher irgendwie. Ich weiß nicht, ob damit jetzt irgendwie die Hörer und Hörerinnen hier einstimmen können.
Ja.
Aber das war so was, wo ich oft auch hier so angeeckt bin, dass Leute gesagt haben, hä, wieso musst du das denn jetzt, warum musst du jetzt was dazu sagen? Und ich glaube, dass wir da halt besonders halt auch in Deutschland eine ganz andere Vergangenheit haben, so mit Zweiten Weltkrieg und im englischsprachigen Raum ja gar nicht so erlebt haben. Mhm. Also wenn hier jemand sagt, come on, get up and worship, würde eigentlich kaum jemand im Raum sagen, was macht das jetzt mit mir? Will ich das? Ist das richtig? Also die Fragen, die wir uns halt selber dann halt auch irgendwie stellen, ist das Manipulation? Sondern die Leute sagen einfach, oder größtenteils, okay,
cool.
Oder sind halt ein bisschen faul und wollen das nicht. Und ich glaube, das ist jetzt, ich würde das jetzt nie sagen, oh, dann ist ja jetzt hier alles besser oder da alles besser, sondern es ist halt einfach anders und dessen muss man sich bewusst werden und man muss sich bewusst werden, dass die perfekte Lobpreiskultur oder so nie diejenige ist, die das Land hat oder das Land, sondern die uns irgendwie Jesus versucht vorzumachen. So. Und der fordert halt auch immer irgendwie unsere eigene Kultur heraus und das finde ich wichtig dabei, dass man da nicht stehen bleibt und sagt, naja, ich bin ja aber Deutsch oder ich bin ja aber aus Mecklenburg oder ich bin aus England, wie auch immer. Und deswegen mache ich das halt alles so, sondern dass man sagt, okay, ich bin mir bewusst, wie ich bin, das ist okay, ich kann so kommen, wie ich bin, aber ich kann mich herausfordern lassen. Und ich glaube, Jesus hat genug Leute in der Bibel herausgefordert, vor den Kopf gestoßen und dann irgendwie auf ganz liebevolle Art und Weise zurückgeholt, so, ne? Oder ja, wieder reingeholt. Und ich glaube, das ist für mich irgendwie auch Lobpreis, dass man jemanden konfrontiert auf eine gute Art und Weise, ne? Und nicht unter Druck setzt. Also nicht unter Druck setzt im Sinne von, warum sind jetzt die Hände noch nicht oben oder der Sonntag ist jetzt nicht so gut oder so, ne? Ja, also darum geht es ja gar nicht, weil dann geht es ja immer darum, dass es für mich als Leiter oder Musiker irgendwie messbar ist, dass jetzt alle Spaß haben oder so. Und das ist halt ein gefährliches Ding, glaube ich, besonders mit Emotionen. Aber ich sehe das halt grundsätzlich so, denke ich, für mich, dass Emotionen was total Tolles sind, was wir manchmal nicht oft nicht kontrollieren können, aber dass uns Gott ja mit Emotionen gemacht hat und auch mit Emotionen will. Und ein Liebesgeständnis ist meistens halt irgendwie emotional. Für manche Leute mehr und für manche Leute weniger. Und das ist total alles okay. Und dass das nichts Negatives ist, also gar nicht, sondern dass es nur was ist, was verantwortungsbewusst geschieht. Und dass man da halt auch kritisch drauf gucken sollte und darf. Hat die Gemeinde, in der ich jetzt bin, ein Interesse daran, dass sie nachher sagen können, 5 Leute haben ihr Leben Jesus gegeben, um mehr irgendwelche, ja, das sind irgendwelche Fundraising-Briefe zu schreiben? Oder ist denen das eigentlich relativ egal und die wollen einfach nur, dass man Gott begegnet? Und das darf man machen, wie man will, so, ne? Und das ist, also mir sind die Gemeinden meistens suspekt, wo alle Leute sitzen bleiben und auch genauso die, wo alle Leute aufstehen. Sondern ich mag es eher, wenn man halt sieht, dass es so einen Mix gibt, so, ne? Ja. Also, dass man nicht angesprochen wird, wenn man jetzt nicht so emotional ist oder so.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Finde ich auch sehr gut, weil natürlich hat das viel mehr mit einer Freiheit zu tun, wenn es nicht alle tun, weil vielleicht die anders reagieren, mehr bei sich sind und sagen, auch vielleicht heute einfach nicht oder so, ne? Und ich glaube, diese Freiheit, ich würde das mal sagen, in der Entwicklung, die ich jetzt in meinem zarten Leben mitbekommen habe, die musste sich tatsächlich auch in der Kultur, in der ich jetzt aufgewachsen bin und auch in der Bubble, muss ich auch sagen, in der ich aufgewachsen bin, auch tatsächlich erst entwickeln. Also das sehe ich absolut auch so. Und dazu gehört alles. Also einmal diese Auseinandersetzung über den Kopf. Also was ist das eigentlich? Warum mache ich das? Und so weiter. Gibt es da irgendwie Argumente für? Aber natürlich auch dann, und das finde ich ist, da bist du jemand, der lädt, finde ich auch schon jetzt in seiner Sprache einfach so schön dazu ein, das mal zu wagen, sich herausfordern zu lassen, sehe ich absolut auch so. Und es ist auch eigentlich nicht neu. Ich glaube, das ist auch immer das, was wir nochmal bedenken müssen. Also ich hab mich irgendwann mal mit diesem Thema, was ist Worship, was ist Anbetung, mit einem Kreis von Senioren unterhalten darüber, weil sie das wissen wollten, auch weil sie gesagt haben, so, warum finden das junge Menschen denn gerade so attraktiv und so?
Ja.
Und dann haben wir darüber gesprochen, so wie sich Musik auch in Kirche entwickelt und so. Und was ich total spannend fand, war, dass auch einige sagten, dass ja es früher eben auch viele Dinge gab, die erst so irgendwie gar nicht gingen und dass es immer schon Leute gab, die dann auch innerhalb von Kirche andere herausgefordert haben und heute ist es völlig selbstverständlich und dann habe ich total spannend herausgefunden, habe ich dann nämlich in einem schlauen Buch fürs nächste Mal nachgelesen, dass die Orgel, fand ich total spannend, ich glaube im 10. Jahrhundert war die Orgel ein total verpöntes Instrument, ein Straßeninstrument. Also das, was sozusagen eine, ich würde jetzt mal sagen, ältere Generation und auch andere Generationen mittlerweile abfeiern als kirchliche Musik, ja, war aber für, ne, im 10. Jahrhundert war das sozusagen Gossenmusik. Das ging gar nicht. Ja. Und das hatte nichts in der Kirche zu suchen, so, ne? Und das finde ich so spannend, dass wir das eigentlich schon immer durchmachen und deswegen auch solche Prozesse irgendwie für uns begrüßen könnten und sagen könnten, okay, was ist daran für uns gut? Wo haken wir ein oder wie auch immer, ne? Das war für mich echt eine Entdeckung. Insofern, guter Hinweis, die Herausforderung vielleicht manchmal anzunehmen und vielleicht mit so einer Neugier was für sich oder über Gott und mit Gott zu entdecken, ne?
Ja, und ich glaube, du hast da was total Wichtiges angesprochen ist, also für mich der ganze Bereich halt Kontext, so, ne? Also das Singen ist dann ja wohl so, das ist halt der Kern der Sache und das andere ist irgendwie die Hülle, welche Instrumente, welche Lieder, laut, leise, langsam, schnell und viele Leute, wenige Leute, dunkel, hell, was auch immer, ne?
Ja.
Und ich glaube, da muss man irgendwie hinkommen zusammen, dass man sagen kann, über diese Hülle oder das Vehikel, auf dem man das so transportiert, darüber kann man halt streiten. Mhm. Weil hätte jemand zu mir vor, was weiß ich, im Alter von 5 Jahren oder 10 Jahren gesagt, die Orgel ist total toll, hätte ich auch gesagt, ja, die Orgel ist halt altmodisch. Wenn ich mir jetzt Interstellar angucke, den Film, und das ist ja alles stimmt, irgendwie in der Londoner Kirche von Hans Zimmer und diesen irgendeinem krassen Orgelspieler da aufgenommen. Also das ist eine der geilsten Musikstücke überhaupt. Mhm. So, ne? Und das ist halt irgendwie, ja, passt es in den Kontext? Und das war für mich zum Beispiel ganz interessant, als ich mal so im Urlaub in Australien war, bei Hillsong bin ich dann da, Hillsong City Campus in Sydney da irgendwie vorbeigegangen, habe ich zum ersten Mal, glaube ich, Hillsong begriffen. Weil in den Musikvideos und in der Art und Weise, wie die Musik ist, kommt halt alles irgendwie hip, jung, lebendig.
Ja. Yeah.
Alle gehen ab und so und die alle sind hübsch oder so, ne? So wie wir beide jetzt gerade nehmen, können die Leute leider nicht. Die sind total attraktiv.
Ja. Wir nehmen nämlich, muss man auch dazu sagen, weil wir immer noch in der Pandemiezeit aufnehmen, über FaceTime oder wie auch immer man das dann nennt, auf.
Wir haben 2 oder mehr Meter Entfernung zwischen uns.
Ja, ein paar mehr.
Genau. Jedenfalls da bei Hillsong habe ich das dann gesehen, so dass ich dachte, krass, das passt ja einfach hier in den Kontext und in die Kultur rein. Die Leute, die hier in den Gottesdienst gehen, sind alle, die sehen alle aus wie irgendwie Models mit, was weiß ich, hohen Schuhen und die hören so eine Musik, also auch geile moderne Musik, und da war das erstmal so, das macht hier total Sinn. Die haben gar nicht das Problem, was wir in Deutschland haben, dass Leute sagen, ja, Hillsong, das ist alles zu modern, das verstehe ich nicht, das ist mir zu laut, zu schnell, wie auch immer so, ne? Mhm. Also, dass man dann guckt, aus welchem kulturellen Kontext ist das entstanden, in welcher Gegend, von welchen Leuten, und vielleicht macht das für die total Sinn, und vielleicht müssen wir uns dann, wo auch immer wir sind, nochmal Gedanken machen, wie wir das transportieren, oder ob wir es überhaupt transportieren sollten, ob das einen Mehrwert hat. Super. Also, Ich war wirklich so, wie gesagt, im Alter von so 16, 17 Jahren. Natürlich müssen die Leute bei mir in der Gemeinde englische Lieder singen, weil die catchen mich am emotionalsten. So, das ist halt, die sind halt krass. Diese Entscheidung würde ich heute mit dem Rückblick nie wieder so treffen. Mhm. Also, warum soll denn jemand, der noch nie in seinem Leben Englisch gesprochen hat, auf einmal Englisch singen und der sowieso nicht gerne singt? Also, und da eine Liebe zu entwickeln für die Leute, die man anleitet, und zu sehen, wie die sind. Und wie du gesagt hast, nicht zu gucken, was ist jetzt dann richtig und was ist falsch, sondern den Mehrwert zu sehen, ne? Also in den alten Liedern, in den neuen Liedern, und zu gucken, wie man das übersetzen kann. Das ist für mich, wo ich dann am Ende sage, so will ich das handhaben.
Ja. Sehr coole Perspektive. Gerade diesen Kontext und auch die Kultur anzugucken, fällt mir nämlich ein, entdecke ich auch tatsächlich in der Art und Weise wieder, wie in den ersten Jahren Kirche gebaut wurde, dass man genau geguckt hat, was passiert hier eigentlich und wie leben wir mit den Menschen und nicht sozusagen, was können wir den Menschen geben oder bringen, sondern eher so, hey, wer seid ihr, wir interessieren uns und so weiter. Aber egal, das ist nochmal ein anderes Thema, das heißt Fachbegriff Inkulturation. Was ich aber auch gerade gedacht habe, ist, und trotzdem gibt es natürlich Kritik an einmal Kirchen und was sie dann daraus gemacht haben und so weiter und so fort. Da wollte ich jetzt gar nicht drauf los, aber an Kritik an dem Phänomen Worship, also was alle zusammen irgendwie da kreiert haben, da wollten wir auch drüber sprechen. und das würde mich wirklich mal interessieren, weil du bist ja jemand, der das einerseits sehr schätzt und umarmt und andererseits aber auch sehr klar weiß, an der Stelle zum Beispiel würde ich es gar nicht transportieren. Was würdest du sagen, sind für dich Dinge, wo du sagst, das müssten wir anders entwickeln? Also wir formulieren es mal ganz positiv, ja? Also was müssten wir nochmal anders entwickeln? Wo kann das noch hin?
Ja, also ich denke, so jetzt auf Deutschland bezogen, habe ich manchmal den Eindruck, dass vieles, was geschieht so im Lobpreis, ich tue jetzt vielen Leuten wahrscheinlich Unrecht, weil ich gar nicht alles kenne. Kann ja keiner. Ja. So, ne? Aber dass manches, was ich so gesehen habe, irgendwie ein bisschen fast in wie so einer Identitätskrise steckt, weil man genau hört, dass das so klingt wie jetzt Bethel oder was weiß ich. So, okay. Ne?
Yeah.
Und das ist ein großer Fokus darauf. Da ist, denke ich mal, Sachen wie so Plattformen wie Instagram oder Facebook, vielleicht ist es ja schon fast tot, sagen alle, außer wenn es um Wahlen geht. Oder vielleicht mehr so YouTube. Wenn man dann halt vergleicht, dass man dann so ein Vorbild hat, sagt, das könnte so bei mir klingen und dann sich selber so einen Druck macht und sagt, ich will das jetzt, was ich da aus Redding, California oder aus London oder wo auch immer her sehe, das möchte ich jetzt so transportieren, dass die Leute das hier auch geil finden.
Mhm.
Wie halt so den neuesten Trend halt.
Ja.
So irgendwie. Und,
ja. Und das oder, lass mich ganz kurz anfügen, ja? Oder vielleicht klar. Sogar genau das Gegenteil. Also, dass man sagt, ach nee, das finde ich so ätzend, das will ich sogar nicht, deswegen, wir machen alles, nur nicht das, sozusagen so. Ne? Also genau, nicht damit arbeiten, sondern dann quasi das Gegenteil so, ja.
Genau. Und dass man da, also für mich sind diese Plattformen irgendwie Fluch und Segen zugleich. Es ist ja immer so, dass es gibt ja nicht nur gute Gründe, das zu nutzen, sondern auch irgendwie schlechte Seiten davon.
Ja.
Und dieser Vergleichspunkt, der ist mir, denke ich, halt über dieses halt Wegsein von Deutschland bewusst geworden, dass ich denke, die Leute hier, die machen halt irgendwie einfach, die haben ihre Worship-Songs, die hier geschrieben worden sind, die haben auch ein bisschen was aus den USA, aber da ist kaum jemand, der sagt, oh, das ist so komisch zu singen oder das ist so komisch übersetzt oder so, weil die halt nichts übersetzen. Die machen halt ihre eigenen Sachen. Und da finde ich als Ermutigung für jeden, der das irgendwie mit zu verantworten hat, ja, dieses weniger zu gucken, wie die anderen das alle machen und mehr selber zu entdecken, weil es gab ja auch Phasen, wo Deutschland einfach führend war in der Popmusik so der damaligen Zeit. Ne? Und das ist dann auch normal, dass andere Länder da drauf gucken irgendwie. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie ich das genau formulieren will. So als Ermutigung vielleicht, es geht nicht darum, ein Produkt zu machen, was funktioniert, weil es woanders funktioniert, sondern zu gucken, was ist dann echt bei den Leuten, was haben die Leute lokal an meinem Ort für Probleme, für Sorgen, für, ja, so, welche Formulierung würde ich verwenden und dann da Songs zu schreiben, die in den Kontext passen. Das ist, glaube ich, mein großer Wunsch für das, was ich in Deutschland sehe. Und das, also, Deutschland hat ja gute Musik, so, ne? Also, es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt sagt, oh, bei uns ist das jetzt schlechter oder so, sondern, ja, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wie ich das formuliert habe. Aber
doch, voll. Ja. Ich innerlich denke ich gerade schon so, boah, krass, das ist fast so wie so ein mega guter Abschluss des Themas fast, ja. Also auch wenn wir gefühlt noch gar nicht lange reden, doch, wir reden schon lange, aber weil es verbindet ja tatsächlich, dieser Gedanke verbindet ja das Phänomen wirklich mit dieser, ich weiß gar nicht, wie wir es genannt haben, eine Tradition oder mit dieser universellen, mit dem universellen Begriff Worship. So, also was.
Ja.
Weil es letztlich darum geht, was für Musik würde ich denn machen, hören oder singen in der Gegenwart Gottes? Und nicht nur ich, sondern ich und meine Kirche oder ich und meine Kultur. Und das immer auch als höher zu werten als das, was ich vielleicht von anderen höre und merke, da kann ich irgendwie auch gut drauf, so, aber
ja, ja.
Es wird vielleicht an irgendeiner Stelle künstlich, wo es gar nicht mehr meins ist, wo ich das nur kopiere, sozusagen. Ne?
Ja.
Finde ich einen wirklich coolen Gedanken.
Weil ich denke so, ich habe jetzt nicht viel gesehen von der Musikszene, aber ein bisschen.
Mhm.
Und wenn man dann so Sachen mitbekommt wie, ja, Leute, die einem von Hillsong aus Australien erzählen und sagen, die haben da sonst wie viele Musiker und sonst wie viele geniale Sänger,
ja.
Aber die werden halt, deren Songs werden nie vermarktet werden, weil Hillsong halt sagen würde, wir verwässern unser eigenes Produkt dadurch. Also die haben halt schon drei Produkte, das ist halt Young and Free, das ist, wie heißen die anderen? Die normalen Hillsong Worship und United, genau.
Yeah.
Und die sind, also ich finde Hillsong genial. Ich will jetzt, wenn ihr einer von Hillsong zuhört, ich finde Hillsong macht eine total wichtige und geniale Arbeit. So, ne? Aber da sind viele Leute in dem System, die halt wahrscheinlich, wenn die sagen würden, okay, ich hänge mich jetzt nicht an so einen großen Namen, das ist ja nicht ein Hillsong-Problem, sondern ein generelles Problem. Die könnten in eine kleine Gemeinde gehen und da geniale Songs schreiben wahrscheinlich, die vielleicht nie internationalen Bekanntheitsgrad erlangen, mit denen sie kein Geld verdienen, aber die total die Relevanz hätten. So, und da muss ich mich immer wieder fragen, und vielleicht fragt sich der eine oder andere auch, was passiert, wenn ich einen Song schreibe und den 5 Leute nur geil finden? Und nicht 5000 oder sowas. Und das ist halt für jemanden, der kreativ tätig ist, ja auch ein schmerzhafter Gedanke irgendwie, so, ne?
Ja.
Was ist, wenn das keine riesengroße Plattform hat? Aber darum geht's irgendwie ja dann doch bei Worship, dass selbst wenn das nur ein Song ist für mich und Gott, hat der diesen unendlichen Wert.
Ja, klar.
Und führt mich zu Gott. Und wenn das noch anderen Leuten hilft, umso besser. Ja.
Ja, und das ist tatsächlich auch ein so grundsätzliches Problem von Kunst, kann man sagen, ne? Dass es halt an irgendeiner Stelle auch um Existenz und Geld und so weiter geht. Und natürlich da große Player dann irgendwie einen Vorteil haben und auch mehr und mehr professionell oder diesen Prozess von Professionalität auch anstoßen können und so. Und ja, das ist natürlich genauso in Kirche vorhanden beim Thema Musik wie bei anderen Themen, ja, auch genauso Öffentlichkeitsarbeit oder so. Also wenn du als Kirche jemanden einstellst, der dir Öffentlichkeitsarbeit macht, weil er es gut kann, weil er es vielleicht sogar gelernt hat oder so, wirst du das merken in der Wirkung und der Relevanz deiner Kirche auf jeden Fall. Aber ich fand schön, dass du gesagt hast, es geht trotzdem dabei los, dass es eigentlich eine Frage ist von, will ich mich eigentlich dem Ganzen stellen, und nur dann kann auch was draus werden, so. Und auch diese Wertschätzung hat es für die man so schnell kritisiert, so, ne, wie Hillsong, dass man sagt, ja, aber das, so ging es bei denen auch los, dass es in ihrer Kultur Sinn hatte und auch irgendwie nicht nur funktioniert hat, ne, sondern das war das, was wir auch beschreiben über dieses große universelle Worship-Ding, so.
Und genau das, und was mir auch wichtig ist, glaube ich, zu sagen, ist, dass ich jetzt persönlich gar nicht gegen professionelles Musikmachen bin im Lobpreisbereich oder so. Ich finde das total wirklich beeindruckend, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach England gucke, wie Gemeinden, die gegründet werden, zuerst sagen, okay, wir brauchen einen Pastor, Vollzeit. Und dann die zweite Position ist fast immer ein Worship-Leiter, ne? Also, wo wir als Deutsch vielleicht eher so gucken und sagen, wir brauchen einen Pastor, okay, 50% können wir uns jetzt leisten. Und das nächste ist wahrscheinlich dann ein Hausmeister oder jemand, der sauber macht. Und dann vielleicht, also so die Reihenfolge von der Wertigkeit ist halt anders. Auch wieder, sage ich jetzt ohne Wertung, aber für Künstler ist es halt was total Cooles, wenn da auch ein Markt ist sozusagen. Mhm. Also dieser Markt, von dem ich jetzt auch ein bisschen kritisch gesprochen habe, der hat ja auch wirklich Vorteile, weil, oder gute Seiten, weil davon Leute leben können, weil Leute gewertschätzt werden für das, was sie machen musikalisch.
Klar.
Und das dann halt auf einem ganz hohen Niveau betreiben können sozusagen. Und dann das halt sich auch in Qualität widerspiegelt und auch Leute natürlich, die diesen missionarischen Charakter, Leute von draußen, die diese Kirche noch nicht kennen oder die Richtung nicht kennen, mit reinholt. So, ne? Also das würde ich nicht unterschätzen, wie wichtig das ist und positiv.
Ja. Stefan, ich habe gerade überlegt, ne? Also theoretisch könnte man fast to be continued und Folge 2 daraus machen, weil worüber wir noch gar nicht geredet haben, was ich eigentlich auch gerne noch machen wollte, war darüber reden, was wir so denken und auswerten würden über den Inhalt von Worship und so. Also was steckt da an Theologie drin, was fehlt uns da vielleicht auch noch und so. Aber vielleicht muss das einfach mal an anderer Stelle sein, weil ich finde diesen Gedanken eigentlich echt schön, dass wir da mal weiter drüber nachdenken, dass man Worship oder Anbetung oder wie auch immer man es nennt, nochmal mehr in seiner Kultur denkt. Und ich glaube, das könnte auch wirklich eine ganz, ganz coole Frage für Kirchen sein, egal welchen Musikstil sie haben, zu überlegen, mit welcher Musik können wir eine Brücke zu Gott bauen, so. Oder eine Gottesbegegnung herstellen, so. Das finde ich eigentlich so schön, das würde ich jetzt erstmal dabei belassen und den Rest müssen wir mal schauen. Vielleicht müssen wir Folge 2 aufnehmen, vielleicht werden wir uns irgendwann nochmal darum kümmern. Vielleicht wird es ein ganz anderer Gast sein, Stefan, ich weiß es nicht. Aber so viel sei dazu gesagt. Kannst du mit mir dann Punkt machen? Ist das in Ordnung? Dann würden wir nämlich zum Lagerfeuer gehen.
Na klar,
yeah?
Wo du einen Punkt machst, mache ich auch einen Punkt.
Awesome. Okay. Dann gehen wir zum Lagerfeuer. Lagerfeuerbekenntnis heißt, Stefan, du kennst ja meinen Podcast. Es sind immer noch die gleichen Aussagen oder Fragen. Und du stellst dir einfach vor, bei einer lauen Sommernacht sitzen wir am Lagerfeuer und du antwortest einfach aus dem Bauch heraus, so wie wenn man aus Feuer starrt und denkt, wow. okay, bereit?
Immer.
Alright. Also, ich glaube tief im Herzen an
das Gute im Menschen.
Alright. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Adolf Hitler und Nazis.
Alright. Ich sag jetzt immer alright hinterher. es sei denn, ich kann dazu nicht relaten. Okay, wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Ich glaube, jetzt gerade in der Situation, wenn ich eine Sache verändern würde, jetzt die so vor mir vor Augen ist,
ja.
Ich sehe hier in meiner aktuellen Flüchtlingsarbeit in England, wie ziemlich viele Leute aufgrund von so einem Systemfehler, ich würde das mal Systemfehler sehen,
ja.
Wie die obdachlos werden. Und wenn man da ein Gesetz ändern würde, jetzt sofort,
ja.
Dann würden diese Menschen, nicht nur Flüchtlinge, auch viele andere, nicht obdachlos werden und das wäre ganz geil.
Okay. Das habe ich auch noch nie gehabt hier.
So mal, das ist mir, aber das ist jetzt gerade relevant so, ne? Also
ja.
Das hast du
ja.
Ich starr gerade ins Feuer.
Alright. Okay. Und ich hätte Bock auf einen Drink mit.
Auf einen Drink mit. Ich glaube Barack Obama. Ich höre gerade seine Autobiografie und ich glaube, der ist ziemlich entspannt und einfach so nett irgendwie, ne?
Ja.
Und mit dir auch, Dennis, weil wir haben uns jetzt schon länger nicht gesehen.
Das stimmt, ey. Ja, ich würde mit dir auf jeden Fall nochmal frühstücken wollen. Aber wir können ja Barack Obama einfach mal einladen. Gucken, ob er kommt.
Du, ich hab bestimmt seine E-Mail-Adresse am Ende vom Buch.
Ja, sehr gut.
Die wird er wohl hinterlassen haben.
Ja, schickst du mal, dann machen wir da was klar. Ja, okay, wir können ja auch noch träumen, ne? Aber auf jeden Fall kann ich gut nachvollziehen. Ich würde den irgendwie auch gerne mal treffen, weil ich irgendwie die Art und Weise, wie er so mit Menschen ist, also der weiß ja einfach auch, ne, wie er sich wo angepasst auch mal verhalten muss. Aber irgendwie ist er dabei trotzdem locker, ne? Das finde ich ist eine ganz interessante Mischung. Okay.
Mischung.
Ja. Stefan, vielen, vielen Dank, dass wir sprechen konnten. Jetzt kommt dein Jingle wieder zum Einsatz ich sag mal, bis bald. Und schönen Gruß nach England.
Ja. Schönen Gruß an dich und an alle Leute aus MV.
Alles klar. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Danke.